Ja, wir sind mittendrin in unserer Predigtreihe mit dem Titel Erwachsen werden, und wer die letzten beiden Sonntage noch nicht da war, hier eine kleine Übersicht über diese Predigtreihe. Und worum es in dieser Predigtreihe geht, ist, dass die 12 Jünger damals mit ihrer Nachfolge Jesu in einen Prozess eingestiegen sind und dadurch in ihrem Glauben und in ihrer Beziehung zu Jesus Christus gewachsen sind. Sie haben Zeit mit ihm verbracht, 10.000 Stunden, wenn man die Nächte dazu rechnet, 26.000 Stunden. Und sie haben von ihm gelernt, von dem, was er gesagt hat, von dem, was er getan hat, ganz viel in ihr Leben übernommen. Und in diesem Prozess sind sie nach und nach gewachsen, könnte auch sagen, erwachsen geworden. Vergleichbar mit dem, wie wir als Menschen und diesen natürlichen Prozess erwachsen werden, auch erlebt haben und durchlebt haben. Und ähnlich wie in unserem Leben wurden die Jünger bei ihrer Berufung in die Nachfolge Jesu eingeschult. Das war meine erste Predigt, und sie bekamen dadurch neue Klassenkollegen. Das war meine zweite Predigt am letzten Sonntag. Und sie haben Unterricht gelernt, gehabt, aber auch praktische Erfahrung. Darum geht es heute und beim nächsten Mal. Heute also geht es um das Thema Unterricht. Und ich habe zwei Punkte in meiner Predigt. Zuerst das Verhältnis zum Lehrer und dann zweitens ein wesentlich kürzerer Punkt, der Unterricht. Also als erstes das Verhältnis zum Lehrer. Ich will in das Thema einsteigen, indem ich einmal meine Fächer aufgeschrieben habe, die ich auf der höheren Schule nach der Grundschule hatte. Und ich werde gleich sagen, was meine guten und was meine schlechten Fächer waren. Ich habe irgendwie vom Gefühl her gedacht, es sind mehr gewesen, aber es waren tatsächlich nur diese Fächer. Und hier ist meine Sortierung. Also Latein, Erdkunde, Deutsch, Biologie, Religion, Sport und Kunst waren meine starken Fächer. Und alles, was auf der rechten Seite ist, waren meine schlechten. Ja. Schlechtestes Fach war Mathe, Physik auch, Englisch war ich auch echt keine Leuchte. Naja, und so weiter. Man muss nicht darüber sprechen, über die schlechten Fächer. Ich will vor allen Dingen die guten Fächer in den Blick nehmen. Dass ich Latein und Erdkunde so gut konnte, hängt vor allem mit einem Grund zusammen. Vielleicht habt ihr das auch in eurer Schulzeit erlebt. Es gab Lehrer oder Lehrerinnen, mit denen kam man gut zurecht. Und andere, da lief es eben gar nicht. Manchmal stimmte die Chemie, wie man so schön sagt, und das, wenn das dann nicht klappte, dann lag das manchmal auch an einem selber, da war man nicht ganz unbeteiligt. Auf jeden Fall konnte man nicht miteinander, und dementsprechend waren dann auch die Noten. In Latein hatte ich bis zur 10. Klasse immer Einsen oder Zweien. Immer. In Erdkunde ähnlich. Erdkunde war später im Abitur mein erster Leistungskurs. Dass diese beiden Fächer meine besten Fächer waren, hing vor allem mit dem Lehrer zusammen. Dieses Bild hier habe ich euch am letzten Sonntag gezeigt, 10. Klasse. Ich hier. Der Rest waren alles meine Klassenkollegen. Und rechts mein Klassenlehrer, Herr Lütten. Er hatte zwei Fächer, Latein und Erdkunde. Ist leider vor 2 Jahren verstorben. Ich habe ihn versucht, wollte ihn letztes Jahr noch besuchen, habe dann seine Frau angerufen und dann sagte er: Mensch, Herr Mo, wissen Sie das gar nicht, der ist vor 2 Jahren gestorben. Dann haben wir so telefoniert, er so gesprochen, und dann sagte sie: Ja, ach, Sie sind in Hannover, ist ja interessant. Ich komme auch aus Hannover, sagt sie. Ja, sag ich, wo kommen Sie denn her? Ja, aus Farnwald. Ach, ja, da bin ich jetzt Pastor. Ja, da war mein Vater auch mal Pastor. In der Farnwalder Kirche. Ach, sag ich, da bin ich jetzt auch Pastor. Ja, mein Vater war Pastor Wilhelm Brase, der hier die Kirche mitgebaut hat. Das gibt es ja gar nicht. Also das war eine interessante Entdeckung, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht. Was ich erzählen wollte, Herr Lütten war von der 7. bis zur 10. Klasse mein Klassenlehrer, 3 Jahre lang. Und die entscheidende, prägende Begegnung hatte ich gleich zu Anfang in der 7. Klasse. Situation, endlich Pause, nach mehreren Stunden Unterricht, toben, Action, Quatsch machen, lustig sein. Dann ist der Lehrer da, es klingelt, Unterrichtsbeginn, wer hat das noch nicht kapiert? Rainer. Der sitzt in der ersten Reihe mit einem Papierhut auf dem Kopf und macht den Kasper. Herr Lütten kommt auf mich zu, nimmt mir den Papierhut vom Kopf und sagt, du brauchst hier nicht den Kasper spielen, das hast du nicht nötig. Das hast du nicht nötig. Für mich hieß das nichts anderes als Rainer, du bist etwas wert. Du bist auch etwas wert, wenn du hier nicht den Kasper spielst. Für mich als 13-Jähriger war das eine Botschaft, die mich zutiefst in meinem Herzen berührt hat. Von einem Lehrer zu hören, dass man etwas wert ist, das wünscht sich doch jeder, oder? Bist du mal im Abitur und auch hinterher dieses Gefühl, etwas wert zu sein, das Verhältnis zu diesem Lehrer bestimmt. Dieses Gefühl, dass ich in den Augen dieses Lehrers etwas wert bin, auch wenn ich nicht den Kasper spiele. Das hat mich zum Lernen motiviert, deswegen war ich gerade in Latein und auch in Erdkunde so gut. Und maßgeblichen Einfluss hatte darauf die Beziehung zu diesem Lehrer. Schlüsselszene, du brauchst hier nicht den Kasper spielen, das hast du nicht nötig. Als Jesus seine Jünger an die Nachfolge beruft, hat er im Grunde nichts anderes gemacht, als zu den Jüngern zu sagen, du bist etwas wert. Und ich will das mal erklären anhand des Schulsystems von damals. Es gab zur Zeit Jesu 3 Schulstufen. Die erste Stufe war die Grundschule und begann im Alter von 6 Jahren. Da das Wichtigste für jeden Juden die Heilige Schrift war, drehte sich auch im Unterricht alles um die Tora. Die Tora, das waren die 5 Bücher Mose. In diesen 5 Büchern Mose offenbart sich Gott als ein liebender Gott. Die Tora, das war der große Liebesbeweis Gottes, der seine Geschöpfe so sehr liebt, dass er sie lehrt, wie sie leben sollen. Alles im Leben und auch im Unterricht drehte sich deshalb um die Tora. Die Vorstellung der Juden damals war, wenn die Heilige Schrift nicht schon in den Verstand, in das Herz und in die Seele eines Kindes übergeht, Zitat, dann ist man nur eine Generation davon entfernt, ausgerottet zu werden. Man fing deshalb schon sehr früh an, die Kinder in der Heiligen Schrift zu unterrichten. Zitat, sobald ein Knabe zu sprechen beginnt, spricht sein Vater mit ihm in der heiligen Sprache und lehrt ihn die Tora. Spricht er nicht mit ihm in der heiligen Sprache und lehrt ihn nicht die Tora, so ist es, als ob er begraben würde. In der Grundschule, im Alter von 6 Jahren, übernahm diese Rolle des Vaters ein Tora-Lehrer in der Synagoge, ein Rabbi. In der Grundschule begann man, die Tora auswendig zu lernen. Nach 4 Jahren konnten viele Schüler die Tora auswendig aufsagen. Die nächste Schulstufe begann mit 10 Jahren. Dort lernten die Schüler die weiteren Schriften der jüdischen Bibel auswendig. Und sie lernten die Kunst des Fragens und Antwortens. Wenn ein Rabbi zum Beispiel fragte, wie viel ist 2 plus 2, dann antwortete das Kind nicht 4, sondern es antwortete mit einer weiteren Frage, wie viel ist 16 geteilt durch 4? Und beantwortete so die Frage des Rabbis. Als Jesus 12 Jahre alt war, wunderten sich die Schriftgelehrten im Tempel über, was steht da? Sie wundern sich über seine Fragen. Da war Jesus genau in diesem Schulabschnitt. Mit 14 Jahren gab es dann 2 Möglichkeiten. Die allerbesten Schüler wurden dazu ausgebildet, selbst Rabbiner zu werden oder in die Schule eines Rabbis zu gehen. Alle anderen, eben die, die nicht so gut waren, hörten auf und erlernten einen Beruf. Das heißt, nur die Besten, nur die Schlausten machten weiter. Wenn man das Zeug dazu hatte, weiterzumachen, weil man zu den Allerbesten gehörte, dann ging man zu einem Rabbi und sagte, ich will dein Jünger werden. Ich will dir nachfolgen und dein Joch der Tora lernen, um es anderen Menschen weiterzugeben. Klammer auf, jeder Rabbi hatte seine eigene Lehre, die Schrift auszulegen. Diese Lehre eines Rabbis nannte man Joch der Tora oder einfach nur Joch. Wenn dann ein Schüler sich bei einem Rabbi beworben hatte, wurde er von dem Rabbi geprüft. Hat dieser Schüler das nötige Zeug dazu? Kann dieser Schüler so sein wie ich und mein Joch der Tora lehren? Natürlich wurden nur die Allerbesten als Schüler aufgenommen. Und dann folgten sie ihrem Rabbi als Jünger. Sie begleiteten ihn überall hin, sie dienten ihm, sie sprachen wie er, sie ahmten ihm nach. Sie verließen ihre Familie, ihre Freunde und setzten ihr ganzes Leben dafür ein, so zu sein wie der Rabbi. Und sie folgten damit dem größten Traum der damaligen Zeit. Sie hatten es geschafft, sie gehörten zu den Allerbesten. Wie war das jetzt bei der Berufung bzw. bei der Einschulung der Jünger? Das Typische damals wäre gewesen, dass die Allerbesten zu Jesus kommen, ihn als Rabbi auswählen und sagen, ich will dein Jünger sein. Ich will dein Joch der Tora lernen. Aber genau das passiert eben nicht, sondern Jesus geht auf einen Berg, betet, kommt wieder vom Berg herunter und im Text steht er und ruft zu sich, wen er wollte. Keine Aufnahmeprüfung. Kein Eignungstest und vor allem keine Elite-Schüler. Das waren alles Leute, die mit 14 Jahren mit der Schule fertig waren und einen Beruf gelernt haben. Warum? Weil sie eben nicht zu den Allerbesten gehörten. Und im Gegensatz zu allen anderen Rabbis damals wartet Jesus nicht, bis die Allerbesten zu ihm kommen, sondern er wählt sie aus. Sagt doch einmal. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Mit diesem Ruf in die Nachfolge sagt Jesus zu den Jüngern damals genau das, was mein Lehrer, Herr Lütten, mir in dieser einen Szene damals in der 7. Klasse vermittelt hat. Du bist etwas wert. Jesus sagt, ich traue dir zu, dass du ein Jünger von mir sein kannst. Alle anderen haben dich aufgegeben. Aber gerade du hast das Zeug dazu, mein Joch der Tora weiterzugeben. Du hast das Zeug, meine Lehre unter das Volk zu bringen. Wenn meine Lehre weiter Bestand haben soll, dann bist du derjenige, dem ich das zutraue, sie anderen zu lehren. Du magst dich selbst für ungenügend halten, nicht klug genug, nicht weise genug, aber ich sehe in dir etwas, was du selbst noch gar nicht siehst. Du magst das selber nicht glauben, dass Menschen durch dich meine Lehre hören werden. Aber ich sehe in dir einen Jünger, der auf mich hinweist und Menschen näher zur Ewigkeit bringen kann. Du magst vielleicht nicht der Allerbeste sein, aber in meinen Augen bist du unglaublich viel wert. Jesus hat die 12 Apostel ausgewählt, obwohl keiner der 12 Apostel jemals die Chance gehabt hätte, bei einem Rabbi in die Lehre zu gehen. Aber Jesus wählt genau diese Jünger und sendet sie am Ende aus, damit sie für andere zum Segen werden. Selbst Judas Iskariot zeigt er mit der Berufung unmissverständlich, Judas, du bist etwas wert. Selbst dem schlimmsten Verräter gilt diese Wertschätzung. Was bedeutet das nun für uns? Ich weiß nicht, wie du dich selber siehst. Vielleicht warst du immer der, der im Schulsport als letztes gewählt wurde. Vielleicht warst du diejenige, die vor Schüchternheit nie was gesagt hat in der Schule. Oder der, wie ich zeitweise Sätze, nicht zu Ende reden konnte. Und zu Beginn seines Studiums in die Diakonie gehen wollte, weil ich mir eines nicht vorstellen konnte, vor anderen Menschen zu reden. Vielleicht warst du auch genau das Gegenteil. Derjenige, der in der Schule immer so war wie Petrus. Einer, der immer schon dachte, ich bin auch ganz großartig. Vielleicht bist du auch so einer wie Thomas, der seine Fragen hat, auch seine Zweifel. Oder einer wie Johannes, so ein Gefühlsmensch, aufmerksam, empathisch. Jetzt siehst du Dinge, die andere nicht sehen. Vielleicht bist du auch einer wie Simon der Zelot, so ein Kämpfer für die Gerechtigkeit. Ein Bewahrer der Wahrheit, ein treuer, tief gottgläubiger Mensch. Vielleicht bist du aber auch einer von den Jüngern, dessen Namen nie wieder auftauchen. Vielleicht bist du so einer oder eine im Hintergrund. Vielleicht gehörst du auch zu den Frauen, die Jesus in seine Nachfolge gefolgt sind, ihm treu geblieben sind ihr Leben lang. Egal, was für ein Typ von Jünger du bist, Jesus sagt zu dir, du bist unendlich viel wert. Und er sieht etwas in dir, was du vielleicht gar nicht siehst. Nicht ihr habt mich erwählt, sagt Jesus, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt. Wenn wir das begreifen, dass Jesus zu uns sagt, zu mir und zu dir, du bist etwas wert. Ich glaube, dann verändert uns das und unsere Beziehung zu Jesus, unserem Lehrer. Und ich glaube, wir müssen das begreifen, was Jesus mit unserer Berufung in die Nachfolge unmissverständlich sagt. Nämlich, du bist etwas wert. Auf dich kommt es an, ich brauche dich, damit das Reich Gottes hier in dieser Welt an den Mann und an die Frau kommt. Interessanterweise beruft er eben nicht die intellektuell Besten. Das macht er auch, ganz zum Schluss, Apostelgeschichte 9. Da holt er sich den intellektuell Allerbesten und beruft ihn 3 Jahre nach der Berufung der eigentlichen 12 Jünger, ganz zum Schluss, zum Apostel, Saulus. Auch den Professor braucht er, den Denker, den genialen Theologen. Aber eben erst später. Das Entscheidende für mich ist, und deshalb ist mir dieser erste Punkt so wichtig, es geht im Unterricht bei Jesus nicht um reines Wissen, um etwas, das wir kapieren sollen, hier bei uns im Kopf. Der Unterricht von Jesus darf nie zu einem reinen Lernunterricht werden, bei dem es darum geht, intellektuell etwas zu verstehen, sondern es geht immer und vor allen Dingen um diese Beziehung zu unserem Lehrer des Lebens. Es geht um diese Beziehung zu Jesus Christus selbst. Und diese Beziehung muss uns prägen, motivieren und uns Kraft geben. Diese Liebe, die er uns entgegenbringt, dieses Du bist etwas wert. Im Neuen Kompass ist ja gerade rausgekommen, steht in der Andacht ganz am Anfang Folgendes. Ich zitiere ein paar Sätze. Gott gibt mir Wert und meinem Leben Würde. Durch die Hingabe seines Sohnes am Kreuz bin ich teuer erkauft. Es hat mal jemand gesagt, jeder Mensch ist einen ganzen Christus wert. Ich bin einen ganzen Christus wert. Wer bereit ist, für mich zu sterben, muss viel für mich empfinden. Der gibt wirklich alles. Ja, Jesus hat alles gegeben, was er hatte. Für dich und mich. Und er wollte damit zeigen, dass wir unendlich viel wert sind. Ich glaube, die Beziehung zu ihm ist der Schlüssel für alles, was wir von ihm lernen können. Jetzt würde ich noch ganz kurz etwas sagen zu dem eigentlichen Thema meiner Predigt. Hier steht ja, das Thema Unterricht und die Predigtreihe, die habe ich ja vor 4 Wochen festgelegt. Und dann ist es bei mir so, dann entwickelt sich im Schreiben manchmal was ich eigentlich sagen will. Und jetzt habe ich die Betonung auf die Beziehung zu Jesus gelegt, und aber ich will auch dem gerecht werden, das im Unterricht steht. Und deswegen muss ich ja auch etwas sagen zu diesem Predigttext. Ich lese noch einmal vor. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier meine Gedanken. Jeder von uns ist eingeladen, zu Jesus zu kommen. Die Einladung geht von Jesus aus. Die Bewegung zu ihm hin von mir. Ich bin aufgefordert, ihm zu begegnen, mich auf ihn hinzubewegen. Seine Liebe hat er mir eindeutig gezeigt am Kreuz von Golgatha. Jetzt bin ich dran. Für mich gilt, dass ich antworte: Ja, Jesus, dir will ich folgen mein Leben lang. Ich bin in deinen Augen etwas wert. Ich folge dem Ruf in die Nachfolge, indem ich in den Prozess des Erwachsenwerdens einsteige durch meinen Glauben. Ich will an dich glauben. Ich will sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, Jesus, du bist mein Erlöser. Und ob ich dann wie hier im Text mühselig und beladen bin oder voller Kraft und Energie, ist nicht wichtig. Aber ich bin eingeladen, seiner Einladung zu folgen. Jesus will mir neue Kraft geben. Hier steht die alte Bezeichnung, erquicken. Sagt heute keiner mehr, ist aber das Gleiche. Wir sind eingeladen in den Unterricht mit dem Lehrer Jesus. Hier steht, nehmt auf euch mein Joch, meine Lehre. Lernt mein Joch der Tora, lernt von mir. Und wenn ihr das tut, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe, Geborgenheit, Sicherheit, einen Halt im Leben, einen Hirten, der euch trägt und führt, einen Retter, einen Erlöser, all das. Und eben auch einen Lehrer, von dem ihr lernen könnt, ein Leben lang. Und was sind inhaltlich Schwerpunkte im Unterricht? Das eine ist Glauben lernen. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das andere, Liebe lernen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das waren die beiden Unterrichtsfächer der Jünger. Das hat Jesus ihnen beigebracht, 3 Jahre lang, ganz anschaulich, mit Bildern aus dem Alltag, nie von der Kanzel, immer im Gespräch. Wie sie an ihn glauben können, wie sie im Sturm vertrauen, wie sie als den guten Hirten nachfolgen, wie es nach seinem Tod im Glauben für sie weitergeht und so weiter und so weiter. Und eben auch, wie sie untereinander leben, miteinander, füreinander. Glauben und Liebe, das sind auch heute unsere Unterrichtsfächer. Und es geht dabei um die Beziehung zu ihm und um die Beziehung untereinander. Und ich hoffe, wir sind an diesen beiden Stellen noch immer die Lernenden.